Live after Lehramt.
Durch diese neue Beratungslehrerinnenfunktion hatte ich mir quasi ein weiteres Fass ohne Boden eröffnet. Mein Gott, ich bin hier die einzige Beratungslehrerin. Ich bin hier komplett auf verlorenem Posten. Ja, und da habe ich eine halbe Stunde Entlassung für gekriegt und hatte dann irgendwie noch ein bisschen was ausgehandelt. Ich glaube, ich hatte letztlich anderthalb Stunden Entlastung für diesen Beratungslehrerjob. Ich habe tatsächlich Rückmeldungen bekommen von wegen Beratungslehrer. Also wir sind doch am Gymnasium. Wer hier Beratung braucht, der ist hier nicht richtig. Zieht euch das bitte mal rein.
Live after Lehramt. Der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mich mit euch der Frage nach den Weiterentwicklungs- und Professionalisierungsmöglichkeiten im Lehrberuf widmen und was das mit dem Thema Lehrerkündigung zu tun hat. Ich habe dieses Thema vor kurzem auf Instagram adressiert und ich hatte gar nicht geahnt, wie viele sehr konträre Reaktionen das hervorrufen würde. Aber lass mich dich weiter vorne abholen. Und zwar bei der Frage, warum kommen eigentlich Lehrkräfte zu uns in die Beratung, ins Coaching zur beruflichen Veränderung? Und das sind tatsächlich immer die gleichen Themen. Natürlich gibt es persönliche Biografien, persönliche Schicksalsschläge, auch manchmal, die damit reinspielen. Aber wenn man es bündeln möchte, sind es doch immer wieder die gleichen Themen. Lass mich die kurz aufzählen. Ein allumspannendes Thema ist pädagogische Werte. Also Personen im Lehrberuf stellen fest, das, was ich für pädagogisch richtig halte, kann ich in meiner Rolle, die ich ausüben soll oder mit den Mitteln, die mir gegeben werden, so gar nicht leben. Ich habe also eine Werteentfremdung oder eine Entfremdung dessen, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Das, was ich hinterlassen möchte, das, was ich mit meiner Professionalisierung erreichen möchte und das, was Schule von mir will, was ich in dem Rahmen tun kann. Werte ist also ein ganz wichtiges Thema. Dann zweites Thema ist natürlich die Arbeitsbelastung. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Wir haben immer wieder Kundinnen und Kunden, die haben schon leider ein Burnout erleben müssen, sind dann in einer Erholungsphase und stellen sich natürlich massiv die Frage, wie kann ich mein Berufsleben gestalten, damit ich ja ein gutes Leben führen kann? Und da wird dann auch die Grundsatzfrage nach dem Lehrberuf gestellt. Also Arbeitsbelastung, vollkommen klar, ist, glaube ich, wenig erklärungsbedürftig. Dann gibt es auch die Feststellung, ich hatte immer Top-Noten, macht mir grundsätzlich auch Spaß, aber irgendwie habe ich mich in Schule nie heimisch gefühlt. Obwohl mir alle immer sagen, super, du bist genau richtig hier, habe ich das Gefühl so eher nicht. Meine Kolleginnen und Kollegen, die sind zwar nett, aber ich fühle mich hier irgendwie wie auf einem anderen Stern. Und das hat über Jahre und Jahrzehnte schon fast angedauert. Ich komme in dieser Welt nicht an. Dann gibt es das Thema mangelnde Wertschätzung. Meine Arbeit wird nicht gesehen. Mein eigener Arbeitgeber geht mit meinen Grenzen meiner Gesundheit vollkommen unverantwortungsvoll um. Manchmal spielt auch das Thema schlechte Führung mit rein, also eine Schulleitung, die menschliche Defizite hat. Aber klar, es gibt natürlich tolle Schulleitungen, ne? Aber das Thema mangelnde Wertschätzung, das ist schon eines, was viele umtreibt und auch von diesem Beruf Abstand nehmen lässt. Und dann sind wir beim Thema mangelnde Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Also der Frage der eigenen Professionalisierung und der Wo will ich mal hin Frage und kann ich das hier eigentlich so ausüben? Inwiefern wird mein Talent und meine persönlichen Skills, die ich so mitbringe, hier gesehen und gefördert? Und inwiefern finde ich hier auch eine Rolle dementsprechend im Lehrberuf? Und das ist ganz, ganz vielen unserer Kundinnen und Kunden gemein, wird beklagt, ich fühle, dass ich hier stehen bleibe in diesem Beruf. Es sind mangelnde Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wo ich sehe, jeder nächste Schritt, auf den ich Lust hätte, der würde jetzt außerhalb des Schulsystems liegen. Das hatte ich jetzt nicht so eingeschätzt, aber das hat offensichtlich Zündstoffpotenzial, darüber offen zu sprechen, über mangelnde Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Lehrberuf. Denn natürlich an Fortbildungen mangelt es da draußen nicht. Ne, du kannst dich ohne Ende fortbilden im Bereich digitaler Unterricht, Flipped Classroom, was auch immer. Du kannst dich in deiner Professionalisierung natürlich weiterentwickeln. Aber was ist damit gemeint? Da wollen wir jetzt ein bisschen genauer hinschauen. Und dazu möchte ich ein Zitat ins Feld führen, und zwar von OECD-Direktor für Bildung Andreas Schleicher oder wie er auch gerne in den Medien genannt wird, PISA-Chef Andreas Schleicher, weil er so ein bisschen das Gesicht, die personifizierte PISA-Studie im deutschen Raum sozusagen ist. Und ich bin mit Herrn Schleicher jetzt schon in einem Format zusammen getroffen, in einem Radioformat, wo ich das Vergnügen hatte, mit Herrn Schleicher an einer Diskussion teilnehmen zu dürfen. Ich verfolge immer ganz interessiert, was er so zur Bildungsdebatte beizusteuern hat, denn ich finde, er bringt in diese emotional auch wahnsinnig aufgeheizte Bildungsdebatte und vor allen Dingen ja auch dogmatisch sehr aufgeheizte Bildungsdebatte immer einen sehr gesunden und geerdeten Realismus mit rein, weil er schlichtweg Statistiker ist, weil er im internationalen Vergleich sehr genau sieht, wie ist das in anderen Ländern geregelt. Und da geht es jetzt gar nicht um PISA-Leistungen von Schülerinnen und Schülern, sondern auch um Schulstrukturen. Und das ermöglicht ihm da einen Blick über den Tellerrand, der mir und auch den allermeisten anderen Lehrkräften in Deutschland, so würde ich mal behaupten, in dem Maße überhaupt nicht zugänglich ist. Ich weiß nicht, wie Schule in Brasilien ist. Ich weiß nicht, wie Schule in Simbabwe ist oder in Japan. Habe ich vielleicht eine grobe Vorstellung, aber über die Details weiß ich da wenig. So, jetzt gibt es ein Zitat von Schleicher, das hat die Runde gemacht in den Medien und ist auf vehemente Ablehnung gestoßen, nämlich zum Beispiel bei KMK-Präsidentin Karin Prien. Here goes. Geld verdienen die Lehrer in Deutschland genug. Finanziell ist der Beruf hier sehr attraktiv, auch und gerade im internationalen Vergleich. Aber auch ein gut bezahlter, sicherer Beamtenjob lockt die Menschen heute nicht mehr, wenn die Arbeitsbedingungen sonst nicht stimmen. Der Lehrerberuf ist in Deutschland intellektuell zu unattraktiv. Und die Lehrer haben viel zu wenig die Gelegenheit, das zu tun, wofür sie eigentlich in den Beruf gegangen sind, nämlich jungen Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden und sie auf diesem Weg zu begleiten. Das heißt, Lehrer sind gut bezahlt in Deutschland, aber der Lehrberuf ist intellektuell zu unattraktiv. Das war offensichtlich Zündstoff für Karin Prien, die das als Unverschämtheit direkt abgewiesen hat, sozusagen. Natürlich sei der Lehrberuf wahnsinnig attraktiv und intellektuell auch durchaus herausfordernd. Aber lass uns bitte da mal genauer hinschauen, was damit gemeint ist. Denn ganz persönlich muss ich sagen, ich habe das als Lehrkraft auch so empfunden. Ja, ich habe mich gut bezahlt gefühlt. Ich konnte mir dann die schöne, größere Wohnung im Kölner Süden im Altbau leisten durch mein A13-Einstiegsgehalt. Ich fand mich da angemessen bezahlt, abgesehen davon, dass eine volle Stelle natürlich ziemlich krass war und ich die dann runtergestuft habe. Dann verdienst du natürlich weniger. Aber grundsätzlich an der finanziellen Attraktivität finde ich, gibt es nichts zu rütteln. Darum finde ich es auch so einen Hohn, dass das jetzt als Lockmittel noch ins Feld geführt wird, den Lehrberuf attraktiver zu machen, indem man noch mehr bezahlt. Ja, Mai, wenn es dann doch nur Schmerzensgeld ist, dann, also wenn die Bilanz nicht stimmt, dann hilft auch mehr Bezahlung nicht, aus meiner Sicht. So, jetzt lasst uns bitte auf diesen intellektuellen Aspekt gucken. Denn obwohl ich wenige Jahre Lehrer war, nämlich so etwa 7,5, habe ich schon nach dieser Zeit festgestellt, dass ich irgendwie intellektuell nicht so gefordert bin, wie ich mir das wünsche. Und das lag nicht an meinen Fächern, das lag nicht an mangelnder Eignung für den Lehrberuf, die dann nämlich sehr, sehr gerne, sehr schnell von Berufskolleginnen und Kollegen toxisch ins Feld geführt wird, wenn man es wagt, sich zu äußern, dass man sich im Lehrberuf irgendwie doch ein bisschen mehr erhofft hat und es auch durchaus langweilig wird und man sich intellektuell gerne ein bisschen mehr pushen würde, wird einem das gerne toxisch von Kolleginnen und Kollegen, die man ja meistens gar nicht kennt, über Social Media serviert, als wer im Lehrberuf, der so abwechslungsreich ist, sich intellektuell nicht gefordert fühlt. Da liegt das Problem ja offensichtlich bei dir. Also da bist du ja wahrscheinlich auch gar nicht geeignet für diesen Beruf. Ja, okay. Lassen wir jetzt mal so stehen. Das ist dieses Thema Gaslighting. Hatte ich ja auch schon eine Folge zu. Das darf man sich gerne von sich abprallen lassen und sich überlegen, warum muss diese Replik jetzt kommen? Welche Schutztechnik steht da für den anderen dahinter? Vielleicht will er sich bestimmte Dinge oder sie sich auch nicht eingestehen, die insgeheim er oder sie auch so empfindet, oder will einfach nur sein eigenes Wertegerüst damit verteidigen, was ja auch zugestanden wird, aber das wird oft mit so einem toxischen Angriff verteidigt, ne? Also dann wird die Eignung abgesprochen. So, was meine ich also damit, dass auch ich mich nach dieser Zeit, wo man ja sagen würde, da gewöhnt man sich ja noch ein, da gibt's noch ganz viel Neues im Lehrplan zu entdecken. Warum habe ich mich in dieser Zeit intellektuell unterfordert gefühlt? Wenn du es einmal unterrichtet hast, dann hast du den Stoff jetzt auch so grundlegend drauf, ne? Selbst im Leistungskurs fand ich das intellektuell nicht herausfordernd. Ich meine, man hat ja immerhin ein akademisches Studium gemacht. Es geht jetzt auch gar nicht darum, sich fachlich intellektuell zu kicken, ehrlich gesagt. Wenn ich mit Schülern im Oberstufenkurs Geschichte bestimmte Quellen lese, dann lese ich diese Quelle ja zum 20. Mal. Oder ich führe vielleicht eine neue Quelle mal an. Kickt mich das jetzt persönlich intellektuell? Naja. Klar, ich interessiere mich für mein Thema. Und wenn ich zum dritten Mal das gleiche Shakespeare-Stück mit meinem Leistungskurs lese, wobei Shakespeare in Originallektüre ja jetzt gar nicht mehr vorgesehen ist, auch gar nicht mehr im Leistungskurs, zumindest nicht in NRW, kickt mich das jetzt intellektuell, würde ich jetzt mal sagen, in Grenzen. Auch wenn es mich trotzdem ja interessiert. Was meine ich aber mit intellektuell herausfordernd? Eine Herausforderung auf anderer Ebene, nämlich nicht auf inhaltlich-fachlicher, mit meinen Fächern Englisch und Geschichte. Ja, da beherrsche ich die Grundlagen, da beherrsche ich die Themen, ich kann Quellenkunde, gewisse Propädeutik, ich kann auch Englisch. Ist das jetzt die intellektuelle Herausforderung? I don't know. Es geht um die pädagogische Professionalisierung, das Problem lösen, das Konzepte entwickeln und zu sehen, dass Konzepte Anwendung finden, zu sehen, man ist wirksam, da wirklich harte Nüsse knacken zu können in der Schulentwicklung. Das meine ich damit, und auch seine Rolle zu verändern in Schule. Wir gehen dem gleich noch weiter auf den Grund. Ich habe also auf Social Media den gewagten Satz ins Feld geführt. Im Lehrberuf machst du im Worst Case mit 26 dasselbe wie mit 66. 40 Jahre lang täglich grüßt das Murmeltier. Und da habe ich viel Zustimmung für erhalten, aber auch viel Ablehnung. Und let's face it, als Lehrkraft unterrichtest du. Nichts anderes ist damit gemeint. Das ist auch keine Abwertung von Unterricht. Ich habe gerne unterrichtet. Aber sag mal einem Facharbeiter bei Audi oder bei Bayer, mit 26 bist du eigentlich auf der gleichen Karrierestufe wie mit 66 bei uns. Also im Kern wirst du die gleiche Tätigkeit ausführen. Im Lehrberuf wäre das jetzt das Unterrichten. Wie attraktiv klingt das für dich? Und let's face it, es ist doch so. Klar, natürlich gibt es Weiterentwicklungsmöglichkeiten in Schule. Die sind aber doch verwalterischer Natur. Das heißt, du gehst in Schulleitung. Du verwaltest dann eben deine Schule, du verwaltest Schüler, schiebst Kontingente von links nach rechts, beantragst Fördermittel oder sonstiges. Also Verwaltung wird gesehen und belohnt vom Dienstherrn mit A14, A15, A16 oder Bewertungsstellen. Das würde heißen, du gehst in Lehrerausbildung. Du predigst das Gospel des Schulsystems und bewertest anhand dessen ReferendarInnen. Du bist also entweder in einer VerwalterInnen-Position oder in einer BewerterInnen-Position. Andere Möglichkeiten der Professionalisierung und andere Möglichkeiten der Rollenfindung auf Karriere Ebene gibt es in Schule doch kaum. Korrigiert mich bitte. Aber ja klar, du kannst dich inhaltlich weiterentwickeln, ja meistens auch aus eigener Tasche. Es gibt viele private Anbieter, für die du das Portemonnaie zücken kannst und dann machst du tollen digitalen Unterricht, dann machst du, was weiß ich, ne? Worin auch immer du dich in deinem speziellen Metier, in deiner Schulform gerade weiterentwickeln möchtest. Aber wird das gesehen und belohnt mit Beförderungsstufen oder damit, dass du dich in deiner Professionalisierung zu einem großen Teil aus Unterricht rausziehen kannst und auf anderer Ebene wirksam wirst? Selten. Ich weiß, es gibt so ein paar Nischenstellen. Ich kenne ein, zwei Lehrkräfte über meine Coaching-Ausbildung. Die sind systemische Berater und vorwiegend SchulentwicklerInnen. Also sie unterrichten nur noch einen Bruchteil ihres Deputats und sind vorwiegend in überregionaler Schulentwicklung tätig. Das sind ja absolute Nischenstellen. Ja, das heißt, natürlich kannst du dich inhaltlich weiterbilden, was das betrifft, was hinter deiner Klassenraumtür abläuft, aber eine andere Karrierestufe, eine andere Rolle einzunehmen, die dann eben auch entsprechend mit Besoldung berücksichtigt wird, ist wahnsinnig schwer. Ich möchte dir das einmal an meinem Beispiel darlegen. Ich habe, als ich auf Planstelle angefangen habe, 2010, erstmal eine Klassenleitung übernommen, dann Oberstufenkurse, alles Mögliche und hatte im Grunde nach einem Jahr schon das Gefühl, wo ist der Sinn? Und nicht, weil ich meinen Job schlecht gemacht habe, ganz ehrlich, sondern weil ich diese pädagogische Entfremdung gespürt habe. Und ich habe sehr viel recherchiert, weil ich gemerkt habe, mein Händchen liegt in der Begleitung und der Beratung von SchülerInnen. Die kommen zu mir, die schütten ihr Herz bei mir aus. Ich möchte wirklich bei denen was bewegen. Ich möchte die wirklich begleiten. Dann habe ich viel recherchiert und dann bin ich auf diese Beratungslehrerausbildung gestoßen. In meiner Schule, an meinem Gymnasium gab es keine Beratungsstrukturen, keinen Beratungslehrer oder Beratungslehrerin, der oder die jetzt mein Vorgänger gewesen wäre. Das heißt, ich habe mich da schlau gemacht, oh, was sind die Wege in diese Ausbildung? Habe dann gesehen, aha, da müssen jetzt verschiedene schulische Gremien an meiner Schule zustimmen. Und dann bin ich mit diesem Ansinnen zu meiner Schulleitung gegangen, den ich sehr geschätzt habe, und habe gesagt, ich überlege seit geraumer Zeit, wo mein Platz an dieser Schule ist. Da gingen erstmal die Augenbrauen hoch und dann habe ich vorgestellt, hier, ich interessiere mich für diese Beratungslehrerausbildung und habe dargelegt, warum ich das so wichtig finde und warum mich das interessiert. Und die erste Antwort darauf war, ja, das ist sicherlich auch ein Weg zur A14. Und jetzt stell dir bitte vor, dass bei mir innerlich dieser große China-Gong geschlagen wurde. Gong! Durch diese Antwort, denn es ging mir überhaupt nicht um A14. Es ging mir um sinnstiftendes Arbeiten, um meine eigene Professionalisierung, um meine eigene Weiterentwicklung, auch um Schulentwicklung sicherlich. Dieser Weg wurde mir freigemacht. In der Lehrerkonferenz habe ich dafür grünes Licht bekommen, in der Schulkonferenz. Und dann durfte ich mit viel Planungsvorlauf diese einjährige Beratungslehrer-Fortbildung machen und hatte mir davon erhofft, ich bin dann im Bereich Beratung wirklich wirksam an meiner Schule. Die Realität sah dann so aus, dass man laut Runderlass des Landes NRW zu dem Zeitpunkt eine halbe Stunde Deputatsentlastung bekam für den Beratungslehrerjob. Das heißt, ich war die einzige Beratungslehrerin an einer Schule mit fast 1000 SchülerInnen und fast 100 KollegInnen und zwei SozialarbeiterInnen, die jeweils mit einer halben oder Viertelstelle dahin abgeordnet waren. Ja, und da habe ich eine halbe Stunde Entlassung für gekriegt und hatte dann irgendwie noch ein bisschen was ausgehandelt. Ich glaube, ich hatte letztlich anderthalb Stunden Entlastung für diesen Beratungslehrerjob. Wie sinnstiftend ist das jetzt? Ist das wirklich ein valider Weg der Professionalisierung? Ich kann dir sagen, ich hatte meine Stelle reduziert, ich war nicht in Vollzeit tätig, aber durch diese neue Beratungslehrerinnenfunktion hatte ich mir quasi ein weiteres Fass ohne Boden eröffnet, wo man ohne Ende unbezahlte Arbeitsstunden rein versenken kann. Genauso ist es dann auch gelaufen. Ich habe meine Zeit verbracht mit Mobbing-Interventionen, mit Einzelgesprächen, auch mit KollegInnen-Gesprächen, die auch teilweise wenig einsichtig waren, wo ich eigentlich so Basisarbeit leisten durfte, auch viel bewegen konnte. Man hatte eigentlich das Gefühl, mein Gott, ich bin hier die einzige Beratungslehrerin. Ich bin hier komplett auf verlorenem Posten. Viele KollegInnen sehen noch nicht mal den Bedarf, dass man hier ein Beratungssystem braucht. Ich habe tatsächlich Rückmeldungen bekommen von wegen Beratungslehrer. Also wir sind doch am Gymnasium. Wer hier Beratung braucht, der ist hier nicht richtig. Zieht euch das bitte mal rein. Das war das Selbstverständnis meiner Schule. Mittlerweile hat sich da viel gewandelt. Es gibt mittlerweile da ein mehrköpfiges Beratungslehrer-Team, was total toll ist. Und ein Kollege hat mir da vor 1-2 Jahren zumal gesagt, Isabel, du warst da schlichtweg deiner Zeit an dieser Schule voraus. Die Schule war noch nicht so weit. Oh Gott, aber ja, ein tiefer Einblick in die Welt der Gymnasien für euch. Klar, es gibt Schulen, die haben ganz andere Strukturen. Es ist aber nur ein Fallbeispiel. Ich kenne Lehrkräfte, die mir schreiben, ich würde auch gerne diese Fortbildung machen, aber bei uns gibt es schon 2 Beratungslehrer. Einen dritten brauchen wir nicht. Also die Tür ist zu für mich. Ich könnte jetzt einen Versetzungsantrag stellen, wird mir aber nicht genehmigt. Lehrermangel. Man braucht mich hier. Aber die Dinge, die mich in meiner Professionalisierung hier interessieren, für die gibt's hier schon einen. Das heißt, mir werden diese Weiterbildungen nicht ermöglicht, nicht bewilligt. Mir wird aber auch kein Wechsel ermöglicht. Ja, und jetzt sagt mir doch bitte mal, dass das keine Einbahnstraße ist. Klar, alles, was hinter deiner verschlossenen Klassenraumtür abläuft, da darfst du dich ohne Ende aus eigenem Portemonnaie weiter professionalisieren. Aber was wirklich Karrierestufen angeht, das ist doch echt überschaubar. Und diese Rückmeldung über mangelnde Karriere, Weiterentwicklungsmöglichkeiten oder Professionalisierungsweiterentwicklungsmöglichkeiten jenseits von Verwaltung und Bewertung, die erhalten wir von vielen, vielen unserer Kundinnen und Kunden. Und wir haben eine Reihe von Kundinnen und Kunden, die kostspielige Weiterbildungen gemacht haben zum systemischen Coach, zur systemischen Beraterin, zum Lerncoach, alles Mögliche, zur Gestalttherapeutin, ich könnte jetzt wirklich viel aufzählen, immer in der Hoffnung, ich gebe jetzt dieses viele Geld aus und es wird mich als Lehrerin vielleicht zufriedener machen, weil es mich auf einer anderen Ebene natürlich professionalisiert und mir ein Wirken auf einer anderen Ebene ermöglicht. Und so kommen dann diese top ausgebildeten Personen zu ihrer Schulleitung und sagen, hey, ich bin jetzt systemischer Berater, here I am. Ich möchte hier gerne Eltern beraten, schwierige Schülerkonstellationen klären. Ich bin dafür jetzt ausgebildet. Gib mir, ich sag mal, den Rahmen dazu. Und es wird immer gesagt, wow, toll, schön, dass du dich so engagierst, aber ganz ehrlich, Uschi, also Stunden können wir dafür jetzt nicht locker machen. Wir brauchen dich jetzt schon im Unterricht, ne? So klingt jetzt sehr zynisch, aber das ist auch Schulrealität. Das passiert an vielen Schulen, dass top ausgebildete Lehrkräfte, die Bock haben, diese Schule was zu geben, einfach keine Möglichkeiten bekommen. Keine Stunden, es ist Mangel, es geht nicht. Wir haben die Zeit nicht. Wir haben die Strukturen nicht. Ja, schön, danke, dass du dich weitergebildet hast, aber ja, kannst du jetzt hier, bring es doch in deinem eigenen Unterricht zum Einsatz. Ja, schön, schönen Dank auch. Und das bekommen wir leider von vielen Personen zurückgespiegelt, die zu uns kommen, um auch sich wertebasiert weiterzuentwickeln auf beruflicher Ebene. Und für manche heißt das, dass ihr beruflicher Weg dann im Rahmen eines Side-Business abläuft. Wir haben eine ganze Reihe von Kundinnen und Kunden, die bauen sich eine Nebentätigkeit auf, zum Beispiel als systemischer Coach, als Gesundheits-Burnout-Präventionscoach oder Frauengesundheit oder Schülerberatung, Mental Health Coach, was auch immer. Warum? Warum müssen die damit ein Side-Business gründen? Weil es in Schule nicht gewollt ist. Ganz einfach. In Schule sind VerwalterInnen gewollt und BewerterInnen gewollt. Und dann vielleicht noch ein paar kleine Nischen. Aber das, was viele unserer Kundinnen und Kunden vermissen, sind Rollen, professionelle Rollen, die weder verwaltender noch bewertender Natur sind. Nämlich zum Beispiel psychosoziale Beratung. Ne? Und da auch wirklich Stunden für zu bekommen. Viele Stunden. Und da wirklich auch eine Karrierestufe draus zu machen. Und das gibt es in anderen Ländern. Um da jetzt nochmal auf Schleicher zurückzukommen. In Japan zum Beispiel haben Lehrkräfte 17 Deputatsstunden und ansonsten verbringen sie ihre Arbeitszeit mit ganz kleinen Mentoring-Gruppen, die sie wirklich begleiten. In Finnland gibt es Laborschulen, in denen Lehrkräfte fast ausschließlich als MentorInnen hintendrin sitzen, während vorne mehrere StudentInnen den Unterricht führen, weil die Praxis viel mehr verschränkt ist mit der Theorie, StudentInnen und Studenten schon von vornherein in den Schulen sind und Lehrkräfte für Mentoring und Lehrerausbildung dann auch wirklich Stunden haben und nicht, du hast ein volles Kontingent, dann läuft auch noch ein Referendar mit dir mit oder eine Referendarin und in deiner Freistunde zwischen Tür und Angel bequatscht ihr mal kurz das Konzept. Das ist doch für beide Seiten total unbefriedigend. Genau, also das sind so kleine Beispiele, kleine Einblicke. Und das ist es, was ich unterschreibe, wenn gesagt wird, der Lehrberuf ist intellektuell zu unattraktiv. Wer widerspricht denn da jetzt so laut? Auch das war für mich interessant zu beobachten auf den Social-Media-Kanälen. Natürlich gibt es da viele Lehrkräfte, die sagen, nee, ich sehe das aber nicht so. Es gibt zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten da draußen. Für mich ist kein Tag wie der andere. Gerade das schätze ich. Ja, da reden wir aneinander vorbei. Natürlich ist im Lehrberuf kein Tag wie der andere. Natürlich ist keine Lerngruppe wie die andere. Natürlich kannst du das Material nicht 30 Jahre in Folge aus dem berühmten Leitsordner ziehen. Die Matrize von 1970 immer wieder unabgeändert vorliegen. Natürlich ist es spannend, sich mit digitalem Unterricht zu beschäftigen. Das ist aber nicht die Weiterentwicklung, die ich meine. Und ich glaube, diesen Punkt habe ich jetzt auch gemacht. Ich sehe die Personen, die da auch so vehement widersprechen. Das sind oft Personen, die, ich sage es jetzt mal überspitzt, oft männlich, oft biodeutsch, oft Mindler an Sekt-2-Schulformen in Vollzeit. So, jetzt habe ich schon direkt ein Feindbild geschaffen, total pauschalisiert, haut mir einen über den Deckel dafür. Ich will damit aber nur sagen, das sind oft Personen, denen im Lehrberuf sowieso alle Türen offen stehen. Für Frauen sieht das oft anders aus. An anderen Schulformen, an nicht weiterführenden Schulen sieht das oft anders aus. Für GeisteswissenschaftlerInnen, KünstlerInnen sieht das oft anders aus und durchaus auch für Personen mit nicht deutsch klingenden Namen oder ethnischen Hintergründen, da sieht das auch oft anders aus. Und das ist auch Schulrealität. So traurig das ist, es wird nicht jedem alles bewilligt. Es gibt Menschen, die rennen durch offene Türen und es gibt Menschen, die rennen aufgrund der Schulform, an der sie sind, aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund anderer Faktoren, vielleicht auch, weil sie eine Familie haben, Care-Arbeit verrichten. Deswegen werden denen andere Dinge nicht bewilligt. Oder du bist einfach an einer unglücklichen Schulform mit einem kleinen Kollegium, was gar nicht viele verschiedene Posten erlaubt. Ne? Verschiedene Posten, das erlaubt ja nur, wenn du auch ein großes Kollegium hast, wo viele verschiedene Rollen ausgeführt werden müssen. In kleinen Kollegien gibt es ja gar nicht so viel Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Genau, das muss differenziert werden. Es sind oft die Leute, die sich ihres Sonderstatus nicht bewusst sind, weil sie nicht die Grenzen des Systems pushen müssen, sondern deren Bedürfnisse und Wünsche sich konform mit dem abspielen, was so möglich ist. Genau. Auch das ist eine bittere Wahrheit, die betrachtet werden muss. Warum regt mich das insbesondere auf? Du merkst, das regt mich auf, ne? Warum insbesondere? Weil ich sehe, wie es außerhalb von Schule ist. Weil ich so viele Leute in neue Jobs begleitet habe, die von Tag 1 an es nicht fassen können, wie viel Wertschätzung und Interesse ihnen entgegengebracht wird. wo schon im Einstellungsgespräch gefragt wird nach, wo siehst du dich, wie möchtest du dich weiterentwickeln, was kannst du mit einbringen, was können wir für dich tun? Servant Leadership ist ein fremder Gedanke in Schule. Also die Idee, nicht ich sag an und du musst kuschen, sondern ich bin dir hierarchisch zwar übergeordnet, aber dadurch habe ich die Möglichkeit, dir Schützenhilfe zu leisten. Sag mir, was du brauchst, damit du gut arbeiten kannst. Ich diene dir mit meiner Position. Servant Leadership, das gibt es in der freien Wirtschaft. Vielleicht werden diese Gedanken auch schon gestreut in Schulentwicklungen. Ich weiß, es gibt eine super fitte Schulentwicklerin, das ist die Romy Möller, die auch eine total spannende Weiterbildung, Weiterqualifikation anbietet, wo Führungskräfte aus Wirtschaft mit Führungskräfte aus Schule gemeinsam fortgebildet werden in ihrem Leadership-Verständnis. Googelt die mal, die Romy Möller, die war schon auch in einer unserer Folgen, startet, glaube ich, auch jetzt wieder ein neuer Durchgang. Das heißt, solche Gedanken, die finden gerade erst Eingang. Aber Schule ist in der Steinzeit, was Personalentwicklung angeht. Und Personalentwicklung ist ein Ding da draußen. HR ist ein Ding da draußen. Human Resources. Das heißt, es geht um Gedanken von Talent Management. Wie können wir Menschen hier fördern? Wo hast du deine Stärken? Wie können wir dich deinen Stärken entsprechend hier einsetzen, ne, damit du zufrieden bist und wir den besten Output von dir haben? Wo willst du hin? Wie können wir High Potentials fördern? Also die richtigen Zugpferde. Wie können wir die gut einsetzen? Und was können wir denen bieten, damit die bleiben? Das ist ja ein vollkommen fremder Gedanke in Schule. Was können wir Lehrkräften bieten, damit sie bleiben? Weil Lehrkräfte müssen ja bleiben. Dieses Talent Retention Ding oder Employee Retention, zu Deutsch Mitarbeiterbindung oder Talentbindung, das ist ja vollkommen fremd in Schule. Und das ist ein Skandal eigentlich. Denn es ist schlichtweg die Auffassung, du hast doch eine Verbeamtung. Was willst du denn mehr? Du hast doch schon alles. Also, du bist gut abgesichert, du bist privat versichert, du wirst gut bezahlt. Was willst du mehr? Und das ist so traurig. Da reden wirklich auch Politik und Lehrkräfte aneinander vorbei. Die Frage, was muss man tun, um gute Leute zu halten, die muss wichtiger werden in Schule. Die wird immer spannender. Gerade jetzt, wo auch immer mehr Leute den Lehrberuf verlassen. Und die Leute, die den Lehrberuf verlassen, das tut weh. Das sind hoch ausgebildete Fachkräfte, die sich Jahre, Jahrzehnte lang den Hintern für Schule aufgerissen haben, viel bewegt haben und jetzt die Schnauze voll haben. Was für eine Bankrotterklärung, dass man diese Leute nicht halten kann. Das ist, weil es keine Personalentwicklungskonzepte in Schulen gibt. Und wo wären die auch verortet? Es gibt keine Institution dafür. Soll das auch noch auf die Schultern von Schulleitungen? Schulleitungen haben nun echt viel zu tun, genug zu tun, auch viel mit Banalitäten und mit bürokratischen Hürden zu tun. Klar, es soll einmal im Jahr so ein Personalentwicklungsgespräch geführt werden. Mit mir hat in 8 Jahren keiner ein Personalentwicklungsgespräch geführt, wenn ich es nicht selber erzwungen habe. Das ist doch die Realität. Schulleitungen können es nicht leisten. Wen gibt es aber sonst? Doch eigentlich nur den Dienstherrn, diese anonyme Behörde da oben, wo mich keiner kennt. Da hat mich noch nie einer gesehen. Für die bin ich eine Personalnummer. Also Nummer BV50Z8 hat einen Antrag eingereicht. Wie sind unsere Erfüllungsquoten für diesen Monat? Ah nee, müssen wir ablehnen. Es ist doch keiner an mir menschlich interessiert im Schulsystem, dass ich in meinen Talenten gesehen und gefördert werde. Wenn ich mich selber aus eigener Tasche fortbilde, nice, tut zumindest keinem weh. Kannst du hinter eigener geschlossener Klassenraumtür dich ja ein bisschen selbst verwirklichen. Aber einen Ort dafür hier im Schulsystem haben wir eigentlich nicht. Wir können das mit keiner Position belohnen. Führt auch keiner ein Gespräch mit mir, wo ich mich sehe. Und du siehst es am bittersten, wenn eine Lehrkraft kündigt und Feedback dazu geben möchte, warum sie kündigt. Es interessiert kein Schwein. Es interessiert keinen. Klar, diese Gespräche finden mit der Schulleitung statt. Da wird dann gesagt, ey, Andreas oder Ursula, das ist nicht mehr mein Ding hier. Und dann sagen Andreas und Ursula, ich kann dich so gut verstehen, Klaus. Ich würde es auch manchmal gerne in die Tonne kloppen. Diese Gespräche finden statt. Die allermeisten unserer Kundinnen und Kunden bekommen positives Feedback von ihren Schulleitungen, wenn sie die Kündigung einreichen. Und sagen Schulleitungen, wow, Hut ab, hätte ich mal vor 20 Jahren machen sollen. Das ist bittere Realität. Natürlich, manchmal gibt es auch das Unverständnis. Aber auf höherer Ebene, da wo es doch mal interessant wäre, sich Feedback einzuholen, da gibt es keinen, der das hören will. Wem willst du das denn schreiben? Dem Sachbearbeiter, der deinen Entlassungsantrag abgestempelt hat? Es will keiner hören. Die sagen dann nicht zuständig. Das heißt, es gibt immer wieder Lehrerinnen und Lehrer, die dann kündigen und so fünfseitige Briefe als Abrechnung an die Landesschulbehörde oder an, ich weiß nicht, an die bildungspolitische Spitze ihres Bundeslandes schicken, um nie wieder was drauf zu hören. Es interessiert keinen. Und da siehst du, wie menschlich entfremdet der Dienstherr von der Lehrkraft ist. Es gibt keine Zuständigkeit, keine Instanz für das, was in der freien Wirtschaft ganze Berufszweige beschäftigt, nämlich das Human Resources Management, das menschliche Kapital sozusagen, die Personalentwicklung. Dieser Gedanke ist in Schule fremd. Und wenn wir über Nachwuchsmangel im Lehrberuf sprechen, dann müssen wir das angucken. Karriere- und Professionalisierungsmöglichkeiten im Lehrberuf, Personalentwicklung im Lehrberuf ist bei vielen Lehrkräften nicht auf dem Schirm, weil viele sich gar nicht dessen bewusst sind, welche wichtige Funktion in größeren Firmen das HR hat. Und man muss sich mal reinziehen, dass das Land, also ne, man als Lehrkraft arbeitet bei seinem Dienstherrn, beim Land, es ist der größte Arbeitgeber in deinem Bundesland, das Land. Also es ist jetzt nicht so eine mittelständische Firma. Es ist vielleicht sogar größer als ein Global Player. Wenn ich jetzt nach Baden-Württemberg gucke, wo Daimler sitzt, ne? Kannst aber mal glauben, dass es mehr Lehrer in Baden-Württemberg gibt als Daimler-Angestellte. Das heißt, das ist ein wahnsinnig großer Arbeitgeber, das Land. Und der hat keine Personalentwicklungsabteilung. Wie arm ist das bitte? So, ich glaube, da habe ich mich jetzt genug drüber ausgelassen. Okay, an diesem Punkt, mangelnde Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Lehrberuf. Das ist ein Grund, warum Lehrkräfte das System verlassen. Und das sind die Lehrkräfte, die wirklich wehtun. Nämlich die hochprofessionalisierten Lehrkräfte mit Vision. Die merken, hier drin interessiert es keinen. Wenn ich irgendwie hier weiterkommen will, dann mache ich das da draußen. Und ich weiß, da gäbe es jetzt viel dagegen zu halten und sicherlich auch viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade sagen, nee, das kann ich echt überhaupt gar nicht unterschreiben. Jedem sei seine Erfahrungen gegönnt. Und bitte nimm zur Kenntnis, es gibt dieses Erleben aber im Schulsystem. Auch wenn du es persönlich nicht erlebst, das ist wunderbar, wenn deiner Fort- und Weiterbildung die Türen offen stehen. Das feiere ich. Das ist wunderbar. Bitte nimm zur Kenntnis, dass es anderen Lehrkräften nicht so geht und dass auch das Wahrheit im Schulsystem ist. Amen. Das war das Wort zum Sonntag. Wow, heute habe ich mich aber echt in Hitze geredet. Okay, das war mir aber ein Herzensthema. Und wenn du an dieser Stelle sagst, ach du meine Güte, das, was die Isabel da beschrieben hat, das ist mein Erleben. Und ich hinterfrage diesen Beruf auch aus genau diesen Gründen. Und ich möchte für mich erproben, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, professionell wirksam zu werden, sei es durch eine Kündigung und wirklich einen neuen Job oder sei es eben durch dieses Side-Business, durch die Selbstständigkeit nebenher. Das möchte ich für mich erproben. Dann tritt mit uns in Kontakt, buch dir ein unverbindliches Erstgespräch. Den Link findest du wie immer in den Shownotes oder auf unserer Page isabelprobst.de. Dann kannst du mit uns ganz unverbindlich erörtern, ob wir dir da die richtigen BegleiterInnen sein können. Auch hinweisen möchte ich an dieser Stelle nochmal auf unser Schulfrei-Online-Camp am 23.04.2023. Das ist weniger inhaltlicher Natur im Sinne von, ja, wie genau mache ich jetzt den Switch? Was sind meine beruflichen Alternativen zum Lehrberuf? Wie bewerbe ich mich denn jetzt? Das ist für unser großes Coaching-Programm vorbehalten. Das Schulfrei-Online-Camp ist ein Themencamp zu den großen emotionalen Themen Sicherheit, Freiheit, Angst, Mut, Glück. Das heißt, es geht weit über den Lehrberuf hinaus, geht auf deine ganz persönliche Ebene. Was ist das für mich? Was hält mich zurück? Was ist meine Vision? Dem wollen wir uns mit interessanten Speakerinnen und Speakern widmen. Du bist herzlich dafür eingeladen. Es ist ein ganzer Tag online. Die Veranstaltungen werden recorded. Du kannst sie hinterher abspielen, auch wenn du an dem Tag selbst nicht kannst. Schau dir das an. Den Link zur Warteliste findest du auch in den Shownotes. Da kannst du dich unverbindlich momentan für eintragen. Dann verpasst du nicht, wenn der Ticketverkauf losgeht. Bis hierhin für heute. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.